redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin wir uns zusammensetzen, drei die gleichen Weine trinken und dann darüber reden und über andere Sachen auch. Es wird geredet von Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Guten Abend.
Oder mit Holger Klein.
Ich weiß, hab ich jetzt auch gerade
gesagt. Oder von und zu Holger Klein.
Genau, es redet auf euch ein.
Holger
hier,
Klein.
Hier beredet sie, genau, mit so einem Schild. Auch schön. Mhm. Wir brauchen Schilder. Wir haben ja neulich, habe ich doch, was war denn das, was ich jetzt neulich noch
ein erfunden T-Shirts.
Habe? Genau, aber genau, weil wir hatten neulich in der Wochendämmerung Werbung für so einen Webseitenbaudienst. Und da kam in der Werbung auch drin vor. Und da kann man sich auch einen Shop einrichten mit wenigen Klicks. Und dann habe ich gedacht, ein Vrindshop.
Ja.
Eigentlich können wir doch, so ein Weinshop könnten wir da doch eigentlich irgendwie. Ja, vielleicht doch nicht.
Weinshop.
Ja, okay, ist das böse W-Wort. Nee, aber so prinzipiell.
Lass mal. Was sollen andere tun?
Genau. Aber wir können ja mit den, könnte man mit den Händlern und den Winzern, die uns hier die Pakete zur Verfügung stellen, irgendwie sowas wie einen Deal machen, dass man sagt, hier, wir machen hier so eine Shopseite, wo das alles gesammelt drauf ist?
Kann man schon machen.
Obwohl, wenn, dann machen wir das bei dir im Blog und nicht irgendwie auf irgendeinem Service extern.
Ja, und es ist halt auch alles, wer macht das dann auch, ne?
Also, ja.
Das muss ja dann auch betreut werden.
Ja.
Ne?
Ja, das macht dann der externe Dienstleister. Okay, wir vergessen das. War so eine Idee, ne?
Ja, nee, ist ja auch eine schöne Idee. Ich war ja auch in der Zeit, in der ich Weinhändler war, sehr gerne Weinhändler, aber
würdest du denn nochmal wieder Weinhändler sein wollen? Also angenommen, ich gewinne jetzt endlich mal in der Fernsehlotterie und würde dir nicht.
Nee, ich glaube nicht. Das ist schon ein harter Markt. Und gerade in Deutschland auch, ne? Weil das einfach, wir haben ja schon so oft darüber geredet, die Leute dazu zu bekommen, wie ein bisschen mehr Geld für Wein auszugeben. Also ich meine, wir bekommen sie ja dazu über dieses Format hier. Und vielleicht ist dieses Format tatsächlich auch, also ich meine, Henrik Thoma hat es ja im Prinzip so gemacht mit seinem Videocast, also mit Wein am Limit, und hat dann irgendwann angefangen, einen Shop dahinter zu setzen und ist damit auch sehr erfolgreich.
Also habe ich mich nicht getäuscht. Ich dachte nämlich immer, Wein am Limit war doch diese Videoserie. Wieso ist denn das jetzt
genau.
Ein Laden?
Genau.
Kapiert.
Ja, genau. Also ich meine, das könnten wir auch machen, aber lass mal.
Ja, wir haben so genug zu tun. Ich lebe vom Podcasten und vom Hörfunk, du lebst von der Weinschreiberei.
Schreiben und das klappt auch und ich bin damit auch sehr glücklich und ich muss mir das nicht noch zusätzlich, ich könnte mir das ja nur zusätzlich an die Füße binden und nee, ich finde das schön, so wie wir das machen. Ja, genau, mit dem Hut in die Ecke stellen. Klar, ich meine, man kann sowas immer kommerzialisieren, aber ich finde, man muss es auch nicht.
Nee, vor allen Dingen, wenn man nicht muss. Also wenn man muss, dann ist es was anderes. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben so nicht genug Kohle, wir würden da gerne jetzt noch ein weiteres Geschäft draus drehen, kann man es machen, aber so, nee, muss nicht, stimmt, hast recht.
Es gibt schon Winzer, die dann sagen, ja, und wenn ich dann sage, nee, wir wollen da gar nichts für haben, die dann stutzen und meinen, wie, ihr wollt da nichts für haben.
Wie? Ja. Werbekostenzuschuss, also, oder was wollen die bezahlen?
Ja, sowas.
Nee.
Ja.
Doch. Sind die bekloppt? Das ist ja wie bei hier unserem Lieblingsfilm Himmelarsch. Immer wenn ich mich erinnern muss, da habe ich noch gar nicht getrunken. Hier, wie heißt der denn? Bottle Shock. Wo Steven Spurrier durch Kalifornien fährt und ständig Geld da lässt, weil er Weine probiert und alle lachen sich kaputt, nehmen aber das Geld gerne mit.
Mhm.
Sowas hat das.
Ja.
Das ist echt, die sagen ja, was wollt ihr denn dafür haben, dass ihr unsere Weine präsentiert? Das ist doch völlig bekloppt. Ich meine, wir suchen die doch nicht. Also du suchst sie doch nicht nach. Oder machst du da irgendwie geheime Geschäfte, von denen ich nichts weiß?
Nein, natürlich nicht. Nein, aber ich meine, gut, die setzen ja dann auch ein paar Dutzend Pakete ab und werden ja über den Podcast auch bekannter und so. Das ist ja schon auch eine Form von Werbung für die.
Ja.
Ich meine, die wir ja auch bewusst für die auch gerne machen, weil es halt gute Winzer und gute Weinhändler sind. Ne? Aber das ist ja auch meine Antwort. Nee, wir wollen einfach Menschen, die Wein kennenlernen wollen, verknüpfen mit Leuten, die gute Weine machen.
Ja, genau.
Und gut ist. Ja,
kann ich also ich kann gut. Ich kann bisher gut damit leben. Das einzig Ärgerliche ist, dass immer abends drei Flaschen aufgehen, die jetzt im letzten Jahr ausnahmslos gut waren. Also es war nichts dabei, was irgendwie ätzend war. Mhm. Doch ich glaube, eine kaputte Flasche hatte ich, ne? Einen Korkschmecker hatte ich, glaube ich, zwischendurch. Aber
Das war, glaube ich, schon vorletztes Jahr mit dem Cava, ne? Mit dem Recaredo.
Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das einzig Ärgerliche an unserem System ist halt, dass hinterher drei Flaschen im Kühlschrank stehen und ich es oft nicht schaffe, sie schnell genug auszutrinken. Mhm. Dann wiederum fällt mir auf, oh, die kann man ja doch 2 Wochen halten.
Ja, genau. Meistens kann man die ja dann doch 2 Wochen halten.
Haben wir darüber hinaus, weil das ja auch irgendwie hier Tradition ist, was Kulinarisches zu erzählen? Weil ich nämlich kaum.
Ich hätte es auch nicht so. Also ich war ja noch in der Romagna, also in Emilia Romagna. Ach ja, genau.
Ihr seid ja noch mal los.
Genau, ich bin ja das erste Mal habe ich eine Weinreise, also eine Arbeitsreise gemacht mit meiner Tochter zusammen. Die Anfrage war ziemlich kurzfristig und ich habe gesagt, kann ich machen, aber ich muss meine Tochter mitnehmen, weil meine Frau sonst einfach nicht hier arbeiten kann. Die muss arbeiten. Und dann habe ich die Greta mitgenommen mit ihren 6 Jahren und das war schon. Also es war auf der einen Seite ist es so eine Reise an sich schon, das ist schon sehr anstrengend, ne? Also 4 Tage, Sonntag angereist, dann irgendwann abends angekommen, noch was gegessen, ins Bett gehauen, dann Montag, Dienstag, Mittwoch, also Montag 6 Weingüter, Dienstag 5 Weingüter und Mittwoch immer noch 3 und am frühen Nachmittag schon zum Flughafen, ne? Also das
war das
ist kein
Kind
Spaß,
denn wenigstens,
ne?
Auch betrunken.
Ja, und das Kind hat es sehr gut mitgemacht. Also wir waren gut ausgerüstet mit was zu hören, malen, was gucken.
Alkohol.
Eine Kamera dabei. Genau. Und in Italien kannst du es auch gut machen, ne? Weil die einfach auch
die quasi
durch die
Bank
weg total kinderfreundlich sind. Und das hat echt gut funktioniert. Die ist auch teilweise dann, ich war in einem Ort, waren so um den Ort herum 3 Weingüter, dann ist sie beim ersten geblieben und ich habe die 2 anderen abgeklappert und habe die dann nachher da wieder abgeholt. Das ist schon ganz cool mit ihr, muss ich sagen, ne? Also das konnte man schon echt gut machen. Und dann war die auch nicht klein zu kriegen, die ist dann abends irgendwie um 11 ins Bett. Klar, du isst dann auch spät abends erst, ne? Und dann, also es war echt ein Erlebnis, aber ich war auch danach irgendwie urlaubsreif. Aber danach war ja dann auch Weihnachten, dann hatte ich ja auch ein paar Tage frei. Da kann man schon gut essen. Also in der Emilia-Romagna ist eigentlich, kann man extrem gut essen. Mhm. Also Emilia-Romagna ist ja irgendwie, Hauptstadt ist Bologna. Mhm. La Grassa heißt die Fette. Also Parmaschinken kommt ja aus der Emilia-Romagna. Die Tortellini kommen aus der Emilia-Romagna. Ach. Der Parmigiano-Reggiano kommt aus der Emilia-Romagna und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die eben aus dieser Ecke kommen. Und dann kennt man aber eben vor allen Dingen aus der Emilia den Lambrusco. Und die Romagna ist so ein bisschen hinten rübergefallen. Deswegen war ich auch da, um mal zu schauen, was da überhaupt so passiert. Und da passiert halt sehr viel. Also ich fand es super spannend, sehr schön, sehr interessant. Und weil ich die Ecke tatsächlich überhaupt gar nicht kannte. Mhm. Und müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir auch mal einfach einen Podcast dazu mit ein paar Sachen, weil der Sangiovese da ist einfach anders als in der Toskana.
Ja.
Der ist irgendwie, ich sag mal so, durch die Bank weg frischer, ein bisschen säurebetonter, so ein bisschen klarer. Die Toskana Sangiovese ist doch in den letzten Jahren doch immer so ein bisschen wärmer und ein bisschen üppiger geworden. So im Durchschnitt halt, ne? Mhm. Und da nicht so. Und dann gibt's eine Weißweinsorte, Albana heißt die ist so ein bisschen wie Chenin Blanc und Riesling, mit der kannst du alles machen. Also Schaumwein, trocken, halbtrocken, süß, und die kriegt auch Botrytis. Also es gibt sehr, sehr schöne Süßweine davon. Kann ich überhaupt nicht vorher, Albana. Hatte ich nur so mal gehört, aber nie was probiert.
Ich habe ja eh Probleme mit Italien, weil es da so viele. Ja, jedes Kaff hat da so eine autochtone Rebsorte.
Ja, genau. Genau.
Ich habe einfach irgendwann gedacht so, nee, aber mit Italien beschäftige ich mich jetzt weintechnisch überhaupt nicht. Ich komme schon in Deutschland nicht zurecht. Hm. Das heißt, da kann ich mich dann wieder nur auf dich verlassen, was ja bisher auch nie ein Fehler war, muss man ja auch mal so.
Ging, ne? Aber ich hatte auch überlegt, dass wir mal ein bisschen mehr Italien machen, weil wir echt noch wenig Italien gemacht haben
bisher. Ja, ja.
Ja, können wir echt mal machen. Ja,
nebenan sitzt die Frau, hat auch die 3 Weine im Glas, hört die Sendung und schreibt gerade, also ab nach Bologna.
Ja.
Ach,
Ja, also es war, ich wäre total gerne, wie das ja immer so ist, wäre gerne noch ein paar Tage da geblieben und hätte mir dann, ich war überhaupt nicht in Bologna selber, ne? Ich bin direkt, also die Romagna ist sozusagen von Bologna an einer Straße Richtung Rimini. Rimini ist ja dann Adria. Mhm. Und von dieser Straße weg, also auf der einen Seite ist sozusagen die Adria und auf der anderen Seite ist der Apennin. Und sozusagen diese Weinberge gehen in den Apennin hier rein und auf der anderen Seite des Apennin ist dann die Toskana. Und Sangiovese ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwo dort im Apennin mehr oder weniger entstanden irgendwann und hat sich auf beide Seiten ausgebreitet und es gibt halt unterschiedliche Klone sozusagen, die haben sich unterschiedlich auch entwickelt. Also war eine sehr interessante Gegend und es war auch eine total interessante Auswahl an Weingütern, weil ich hatte so Familienweingüter dabei.
Hast du die ausgewählt oder hat der Veranstalter oder wer auch immer dir da dahin geholt hat?
Ich bin sozusagen eingeladen worden vom Konsortium, also dem Verband der Weingüter und hab da jetzt eben auch einen 8-seitigen Artikel drüber geschrieben und das war eine Mischung. Ich habe gesagt, wo ich gerne hin möchte und die hatten dann noch so ein paar, wo sie sagten, da solltest du auch hin. Mhm. Und das war dann auch tatsächlich so eine ganze Bandbreite vom Familienweingut über so größere Investments, also wo entweder reiche Familien sich ein Weingut aufgebaut haben oder tatsächlich
sich einen Winzer halten.
Nee, das war schon tatsächlich so. Ich habe alles andere verkauft und habe jetzt dieses Weingut aufgemacht.
Cool.
Ne? Oder eben tatsächlich so ein bisschen, wir machen jetzt hier was richtig Großes. So, ne, stecken da irgendwie 8 Millionen, 9 Millionen rein, irgendwie mit ein paar Leuten. Und dann waren da eben auch zwei große kooperativen Verbünde. Also der eine Laden, wo ich war, der hatte das ist einfach der größte Weinproduzent von ganz Italien. Er macht 11% des gesamten Weins in Italien, macht nur Caviro. Und da fahren dann, also das ist einfach auch mal total interessant zu sehen. Ja. Ich habe mir zum ersten Mal gesehen, wie so Tetrapack-Anlagen funktionieren. Ja.
Oh.
Ja, und dann so 6 nebeneinander, wo die ganze Zeit Wein abgefüllt wird, ja. wo dann vollautomatische, also computergesteuerte Gabelstapler fahren, wo keiner mehr drauf sitzt.
Ne? Da kannst du mal die Sendung mit der blauen Maus. Ja. Und dann kommen die Kartons rum.
Also es war schon abgefahren. Also wenn da irgendwie plötzlich so eine Klonarmee um die Ecke gekommen wäre, hätte mich das auch nicht gewundert irgendwie. Und aber es ist halt auch Weinbusiness und das ist der größte Teil dessen, ne? Das, was wir heute wieder trinken, das ist so minimal von der Gesamtweinmenge.
Ja.
Und insofern so die ganze Bandbreite einmal betrachtet.
Genau, ja, siehst du, das war so mein
Erlebnis noch.
Ich habe überhaupt nichts erlebt, außer Chaos Communication Kongress in Leipzig.
Ah ja.
Das ist halt komplett anders als in Hamburg, weil das CCH steht halt mitten in der Stadt. Läufst dann halt, was weiß ich, eine Viertelstunde oder so und bist dann im alten Mädchen und kannst es dir da einigermaßen gut gehen lassen. Das war jetzt draußen so ein bisschen industriegebietartig. Das Hotel war dann irgendwie Viertelstunde zu Fuß entfernt und zwischendrin lag ein KFC.
Ach du Scheiße.
Genau. Das
okay.
So, und das Essen auf dem Kongress ist ja nie so geil, das kennst du ja vielleicht noch aus Hamburg. War schon okay, also gab halt so ein Knoblauchbrotestand, die Fritten an dem Stand waren auch ganz okay, aber irgendwann hast du halt auch das vegane, das war auch sehr lecker, Chili, glaube ich, war es, ja, ein Chili. Das hast du dann aber auch irgendwann gegessen und ja, dann am Ende läufst du dann halt immer bei KFC rein, überredest die Kinder noch dazu, dass sie jetzt unbedingt Pommes wollen, damit du...
Die waren auch mit?
Die waren mit, ja, die hatten wir mit.
Ah, okay, cool.
Ich habe selten,
lange wart ihr da?
Ich habe selten abends so erschöpfte Kinder gesehen. 5 Tage tatsächlich. Also ich war 5 Tage der Rest war 4 Tage, also 27 bis 31.
Okay, aber immerhin nicht schlecht für die Kinder.
Ja, ja, voll super. Die ich glaube, die haben auch, also ich glaube, die haben genug Eindrücke zu verarbeiten jetzt bis zum nächsten Kongress.
Das heißt. Die sind eigentlich bis nächsten Dezember nicht mehr ansprechbar.
Also vermutlich.
Stattdessen sitzen sie an metallenen Geräten und
löten sich selber einen Supercomputer. Ja. Sowas machen die in dem Alter. Das ist ja unglaublich. Ja. Das ist ja eine ganz andere Generation. Also da kommen wir ja nicht mehr mit. Nee, das heißt, ich habe im Wesentlichen
Gigaflop hingearbeitet.
Ich habe wirklich im Wesentlichen mich von KFC ernährt. Nein, das stimmt. Boah, nicht. Nein, das stimmt
jetzt
nicht.
Das ist schon schlimm. Das ist schlimm.
Es ist aber nicht so schlimm wie andere Sachen, die man essen. Also es ist halt.
Echt? Ja.
Naja, ich meine, die verarbeiten immerhin ganzes Fleisch, ne? Also es ist jetzt kein Pressfleisch, was da drin ist. Das ist ja schon mal eins besser als woanders, wo du Hühnchen essen gehen kannst, ne?
Das ist besser als, genau, diese komischen Teilchen da bei McDonald's. Genau. Aber es ist halt auch wirklich, das ist aber auch wirklich unterste Schiene.
Das ist halt Presshuhn. Also das ist es ja überall, wo du so Nuggets isst. Die sind ja selten aus Filet oder sowas. Und das muss man KFC immerhin lassen. Sie machen das wirklich aus dem ganzen Fleisch. Also sie schneiden das aus dem Fleisch raus. Und ja, das einzige Problem, was du da halt hast, ist die Herkunft des Fleisches. Also ich glaube nicht, dass so eine Kette willens und oder in der Lage ist, da Biohuhn zu verarbeiten. Für den Preis vor allen Dingen. Ja, das war so mein kulinarisches Highlight. Okay. Also kulinarisch bemerkenswert, dass ich mehrfach bei KFC gegessen habe, in Ermangelung von irgendwas anderem, beziehungsweise wo das andere dann halt auch noch schlechter war. Ich habe den schlechtesten Burger des Jahres gegessen. Der wurde mir serviert.
2017 oder 2018?
2017. Okay. Es war wahrscheinlich sogar der schlechteste Burger der Jahre 2015 bis 2017. Würde ich jetzt mal denken. Also das Einzige, was schlechter war als dieser Burger, sind die Burger, die ich mit Jonte, einem Kollegen oder einem ehemaligen Kollegen zusammen getestet habe, was unter dem Sendungsnamen Fies Essen veröffentlicht wurde. Da haben wir unter anderem Dosenburger probiert. Also das war wirklich, das Brötchen war praktisch knusprig, aber nicht vom knusprig gegrillt oder so, sondern einfach nur, weil es so lange gelegen hat. Das Fleisch total durch und zäh und fies. Das mache ich normalerweise nicht. Ich habe sowohl den Burger als auch die Fritten nicht aufgegessen und weggeschmissen. Das war ganz schlimm. Und das war halt das Messe-Catering. Und als ich dann auf Twitter rumgejammert habe, schlechtester Burger aller Zeiten, schrieb nur jemand, ja, das Catering ist eine 100%ige Tochter der Messe. Das heißt, du kannst dich noch nicht mal bei der Messe beschweren darüber, sondern da wird halt einfach Drecksessen für aberwitzig viel Geld serviert. Ich glaube, es waren irgendwie 9 € oder sowas für einen Burger mit Fritten.
Ja, das ist praktisch nicht essbar. Messe und also Deutschland ist irgendwie, das passt irgendwie. Messe, also deutsche Messe und Essen passt irgendwie nicht zusammen. Das ist auf der Prowein in Köln, in Düsseldorf, Entschuldigung, auch immer.
Ich verstehe überhaupt nicht, dass sie sich nicht schämen, sowas zu machen. Ich meine, da bist du dann wirklich, selbst bei KFC hast du einen insgesamt besseren Standard deines Essens als bei dem Zeug, was die da in der Messe verhökert haben.
Ja, Wahnsinn.
Das ist echt, echt irre. Und ich habe ein Buch geschenkt gekriegt, ein Hörer. Ich habe den Zettel mit dem Namen vergessen. Lieber Hörer, vielen Dank. Hat mir was von der Wunschliste, von der Amazon-Wunschliste geklickt. Manchmal kommt da ja doch noch jemand vorbei. Nigel Slater, ein Jahr lang gut essen. Sagt ihr das was?
Ich
weiß gar nicht mehr genau, warum ich es mir auf die Wunschliste geklickt habe. Das ist schon lange her, dass ich das da drauf gehauen habe. Das ist halt, Nigel Slater ist halt, ich glaube, der ist so, was ist denn der Journalist? Und
ja, der ist halt genau, der ist Journalist und schreibt halt eine Kolumne. Ich glaube sogar im The Guardian, kann das sein?
Das weiß ich gar nicht. Naja, und steht halt drin, ne? Ein Jahr lang gut, also mit 250 neuen Rezepten begleitet er uns durch die Jahreszeiten und so weiter und so fort. Total geil. Und dann habe ich eben einfach mal aufgeschlagen, sagte so zu Kader, hier, guck mal, was ich geschenkt gekriegt habe und blätter da einfach so drin rum und bleibe hängen bei gebackene Eier mit Tomaten. Und jetzt hätte ich hier gerne einen Supermarkt direkt um die Ecke, der offen hat, damit ich das kaufen kann, weil dann würde ich nämlich jetzt diese Sendung unmittelbar abbrechen. Aber nein. Was ich eigentlich sagen wollte, ist vielen Dank, wer mir das geklickt hat, falls du das hörst. Ich habe mich sehr gefreut und werde als nächstes gebackene Eier mit Tomaten machen müssen. Ich habe am Wochenende ein Gericht gemacht, das mir jemand empfohlen hat, aus einem YouTube-Video, so ein 5-Minuten-Video. Braised Beef with Garlic heißt es. 2 Knoblauchknollen und 1 Kilo Rindfleischwürfel in Fleischbrühe einkochen. 2 Stunden lang, bis der Knoblauch nicht mehr zu erkennen ist da drin. Hammer. Bisschen Sojasauce, bisschen Reisessig kam noch rein.
Okay.
Das ist der Hammer. Also es ist halt wie ein Gulasch ohne Zwiebeln, also wo du die Zwiebeln durch Knoblauch ersetzt.
Okay, ja.
Und ich habe echt gedacht, das wäre schlimm, aber war nicht schlimm. Also es hat sich niemand beschwert hinterher. Vielleicht haben die alle Angst vor mir gehabt, kann natürlich auch sein. Ja, soweit die Kulinarik, dass ich die beste Falafelbude gefunden habe, habe ich erzählt. Auch bei mir um die Ecke hat ein Libanese aufgemacht. Also auch so erweiterte Frittenbude nur, aber in richtig gut. Ich bin so glücklich. Ich verschimpfe. Tempelhof ist voller Türken und Araber, ja?
Ja.
Und die bauen hier aber keine Restaurants hin. Ich weiß überhaupt nicht, was mit denen nicht stimmt. Wenn du ordentlich türkisch essen willst, musst du nach Neukölln rüberfahren. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach jetzt Türken anschnauze auf der Straße und die denken dann, oh Gott, ein Rassist. Dabei bin ich nur jemand, der was zu essen will. Naja, gut. Das ist, ja, naja. Und ich habe einen neuen Lieblingsköfteladen und das sind wirklich die besten Köfte, die ich bisher gegessen habe. Und ich war da schon dreimal, das heißt, der macht die immer gut. Natürlich in Neukölln.
Ich hätte auch eher gerne jemanden hier, der gute Köfte macht.
Es muss doch gute Köftebuden in Hamburg geben.
Ja, wahrscheinlich, aber nicht hier direkt. Das Entscheidende ist ja immer, dass ich das sozusagen vom Büro aus mittags erreichen kann. Ja. Da muss ich nicht irgendwo anders hinfahren.
Ja. So, der Chat wird langsam unruhig, das ist gut.
Ja.
Das finde ich gut. Einer schreibt kann schon, so fühlt sich also Verdursten an. Frage aus dem Chat, und die ist gar nicht unberechtigt. Schmecken Köfte zu Wein? Ich würde mal sagen, wenn du nicht so eine kräftige Knoblauchsoße da reinhaust, warum nicht?
Wenn du den richtigen Wein dazu hast.
Ja, oder so. Also anders gefragt, welchen Wein zu Köfte? Rot oder weiß? Weiß.
Orange.
Das glaub, ist würd, doch jetzt wieder.
Ich würde tendenziell Orange nehmen oder tatsächlich weiß, so in Richtung Chenin Blanc mit ein bisschen Restzucker.
Mhm.
Ja, also alles, was so Richtung Libanon, Nordafrika geht, was ein bisschen kräftiger gewürzt ist, da passt das ganz gut. Aber Rot geht auch, zum Beispiel, ich finde zum Beispiel Malbec geht ganz gut, so frische Malbecs aus dem Cahors funktionieren dazu ganz gut, beispielsweise.
Mhm.
Ja. Und Orange passt ja fast zu jedem Essen.
Ja, weil es halt für sich ist, ne? Also man muss halt nichts dazu essen, ist halt so auch geil. Ja.
Ja.
Womit fangen wir an?
Wir fangen an. Also wenn du die gleichen drei Weine hast wie ich,
dann ich hoffe das.
Mit dem Riesling Gönnheimer Riesling Trocken 2016 an. Das ist die einzige Flasche mit Drehverschluss.
Ich wollte gerade sagen, für so Leute wie mich, die in einer normalen Wohnzimmerbeleuchtung am Abend praktisch nichts mehr erkennen, das ist die Flasche mit dem Schraubverschluss.
Genau. Ich könnte mir übrigens auch noch ganz gut Rosé vorstellen.
Zu Köfte?
Ja. Ich finde ja auch so ein bisschen, dass sozusagen Orange und Rosé, das geht beides zu relativ vielen Sachen. Weil die halt so ein bisschen so Mitteldinger sind. Ne?
Ja. Aber Rosé wäre mir, also zumindest die Rosés, die ich so kenne, die sind ja alle doch eher fein.
Nur es gibt halt auch kräftigere Syrah-Rosé oder sowas. Mhm. Das kannst du dann schon auch machen.
Ja. So, los geht's.
Los geht's. Also wir sind heute in der Pfalz.
Mhm.
Wir sind auch in Gönnheim, deswegen heißt er auch Gönnheimer Riesling.
Mhm.
Das ist so mittelhart deutsche Weinstraße. Sozusagen von Rheinhessen runter. Sozusagen, da ist halt diese Weinstraße Neustadt.
Frag nie mich.
Von Neustadt, Deidesheim und so weiter. Wachenheim, Bad Dürkheim, da die Ecke. Ne? Da ist das Weingut Eimann, wo Vincent Eimann vor einigen Jahren sozusagen so ein bisschen das Heft des Handelns übernommen hat von seinem Vater. Der Vater hat Anfang der 80er angefangen.
Mhm.
Und zwar damals schon mit Bio. Und damals gehörte der noch zu den absoluten Exoten, weil Anfang der 80er hat einfach so gut wie kein Mensch in Deutschland Bio-Wein gemacht. Also überhaupt weltweit sozusagen kaum jemand Bio-Wein gemacht. Es gab halt nur ganz wenige, die das gemacht haben.
Auf welche Weise hat sich das denn dann durchgesetzt? Gab es da irgendwo in irgendeiner Region ein Schlüsselerlebnis, eine Art Urknall für Bio-Weinproduktion? Weil das ist ja jetzt doch relativ groß, ne?
Ja, also es war kein Urknall, sondern es war Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und wir sind ja auch heute bei, ich weiß nicht, vielleicht bei 8% Bio-Rebflächen in Deutschland. Das ist ja nicht wirklich viel eigentlich, wenn man bedenkt, wie präsent eigentlich doch das Thema irgendwie ist. Aber es ist wahrscheinlich auch wieder nur präsent in so einer gewissen Filterblase.
Das kann natürlich sein.
Nee, das ist Schritt für Schritt. Also ich weiß nicht genau, wie sich der Bio-Anbau in der Pfalz entwickelt hat. Ich weiß es so ein bisschen mehr von Rheinhessen oder vor allen Dingen auch von der Mosel. Da haben sich halt in den 80er Jahren, ich meine Anfang der 80er Jahre haben sich die Grünen gegründet. Ne?
Ja, okay, ja.
Das ist so,
die Zeitläufte haben dazu
ja,
geführt.
Genau. Dass, ja, genau, die ja, Zeitläufte ja, ja. haben dazu geführt. Und wenn man sich so die Grünen anguckt am Anfang, so diese Zausel mit den lila Latzhosen und den stinkenden 2CV, das war ja schon auch so, ne?
Ja.
Also du kennst Michael, also meinen Onkel Michael, ja, ja. Der hat dann halt Mitte der 80er Jahre einen guten Job hingeschmissen, um einen Bioladen aufzumachen.
Und stimmt, da gab's halt einen Bioladen.
Ne? Da gab's halt schon so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung und damals haben halt so Leute wie Clemens Busch auch angefangen, an der Mosel, die haben dann so eine Interessensgemeinschaft gegründet und aus diesen Interessensgemeinschaften sind dann irgendwann auch Anbauverbände entstanden.
Ja.
Ne? Und das hat sich so langsam aufgebaut. Ich sag mal, das war Anfang der 80er, war die gleiche Zeit, wo Nicolas Joly in Frankreich der erste war, der Biodünn eben propagiert hat im Weinbau. Das gab's ja eigentlich im Weinbau nicht. Also das ist ja der Steiner hat ja keinen Alkohol getrunken.
Muss ich ja wieder sagen. Muss ich jetzt wieder sagen.
Ja, der hat ja keinen Alkohol getrunken und es hatte überhaupt nichts mit Weinbau zu tun. Diese biodynamische Landwirtschaft, die ist halt sozusagen, hat sich später in den Weinbau rein entwickelt oder es haben welche in den Weinbau reingeholt. Nikolaihof zum Beispiel in Österreich, die haben das Anfang der 70er schon gemacht, aber damit waren die halt alleine auf weiter Flur. Nö, und dann hat sich Bioanbau im Allgemeinen hat sich dann, glaube ich, es hat sich einfach die Qualität durchgesetzt. Und
naja, und man muss ja auch mal sehen, das ist ja, also Bio-Wein zu trinken, biodynamische Weine zu trinken, das ist natürlich auch nochmal ein Distinktionsmerkmal innerhalb des Distinktionsmerkmals. Und du hast ja, wenn du dir gerade so die Zeit seit den 80er Jahren anguckst, du hast ja eine unfassbare Ausdifferenzierung, Fragmentarisierung der Gesellschaft und von ich sag mal Subkulturen. Und du bist natürlich immer weiter auf der Suche nach was, womit du dich noch besser von den anderen abgrenzen kannst. Weil Wein trinken ja jetzt alle,
ja.
Aber Bio-Wein, weißt du, das ist ja, so funktioniert ja der moderne.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das funktioniert bis heute gar nicht so. Und es hat auch vor allen Dingen die Jahre gar nicht so funktioniert. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass.
Glaubst du nicht, dass Wein mittlerweile ein Distinktionsmerkmal ist?
Ja, doch schon, aber nicht, die Leute gehen nur zu einem sehr geringen Anteil in die Läden und sagen, ich hätte jetzt gern einen Demeter-Wein.
Stimmt.
Das tun die nicht.
Das stimmt. Vor allen Dingen ist der Demeter-Wein jetzt auch nicht. Der ist nicht notwendigerweise teurer als ein konventionell.
Nee, eben. Das ist ja dem ganzen Bereich irgendwie lange Zeit vorgeworfen worden. Ne? Die Weine wären irgendwie zu teuer. Mhm. Aber ich meine, wir trinken jetzt hier welche und wir hatten ja auch im November vom Florian Feth die Weine. Die sind nicht teurer.
Nee, ne? Das war super.
Die sind nicht teurer. Und
kurze Zwischenfrage, das heißt, ist aber ein Spontaner, den wir hier im Glas haben, oder?
Ja, ja, okay. Ja, alle drei spontan.
Okay.
Genau, aber sie sind mit mehr Aufwand produziert, das kann man sagen. Also letztlich ist die Gewinnspanne für den Winzer geringer. Also er hat nicht unbedingt was davon, dass er sagt, ich setze jetzt auf Demeter, zumal auch die Zertifizierung Geld kostet, die jährlichen Beiträge Geld kosten und der gesamte Aufwand einfach größer ist.
Ja.
Nö, das ist einfach eine Entscheidung für Qualität, das würde ich schon sagen. Also wenn jemand Anfang der 80er gesagt hat, ich will den Dreck nicht mehr, ich lasse in meinen Weinberg keine Chemie mehr rein, dann ist es damals, aber es ist letztlich auch zum großen Teil auch heute noch so eine Entscheidung, die man wirklich für sich persönlich treffen muss, weil der Aufwand, der danach kommt, um einen gesunden Weinberg zu haben, der ist halt höher.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen und eben gerade auch in Regionen wie Deutschland, die im Zweifelsfall eben noch kühler und nasser sind. Und insofern du halt Pilzdruck hast und so weiter, ist es natürlich nochmal eine andere Entscheidung gewesen. Hier in der Pfalz ist es schon mittlerweile ein bisschen anders, weil die einfach auch sehr, sehr deutlich schon den Klimawandel mitbekommen. Sprich, die haben schon teilweise eher Probleme mit Trockenheit. Ja.
Das heißt, wir kriegen demnächst Pfälzer-Syrah.
Ja, haben wir schon.
Haben wir schon.
Genau, haben wir gut. schon. Müssen wir mal probieren irgendwann. Ja. Es gibt mittlerweile sehr gute Pfälzer-Syrah. Es gibt schon etwas länger welche aus Baden, aber ich finde gerade die aus der Pfalz sind schon spannend. Genau, die gibt es und ja, und dann gibt's halt sozusagen die Lagen, und das hat der Vincent einmal mir auch nochmal geschrieben, die sind halt mit Lagen gesegnet, wo der Boden halt einen ganz guten Wasserspeicher abliefert. Mhm. Ja, genau. Also
toll, tolle der Nase, ein bisschen Sprit, bisschen ja, Freitagtasche, also eigentlich die LKW-Plane, bevor sie zu einer Tasche verarbeitet wurde. Also noch so ein bisschen Benzingeruch dabei.
Achso, Benzingeruch. Hm?
Bisschen Gummi, bisschen Sprit. Viel Flint, also viel Feuerstein. Was ist denn das für ein Obst?
Ich habe so ein bisschen was von einer Süß-Sauer-Soße in der Nase.
Süß-Sauer-Soße, ja, das, da will ich mit dem Obst hin. Es ist irgendein extrem süßer Geruch ist dabei.
So ein bisschen, also
süß-saure Soße, ja, ist interessant.
Süß-saure Soße mit ein bisschen so ein bisschen gekochte Aprikose.
Ja. Tomate, Aprikose.
Mit drin. Ja.
Interessant. Ich guck mal in den Chat. Gummiboot, Orange, Mirabelle, Mango. Irgendwas Süßes, ja. Irgendwas Süßes.
Mirabelle.
Freitagtasche ist auch dabei.
Aprikose, Mirabelle.
Und jemand erklärt, Freitagtasche, ein wenig plastikhaft, Phenolgeruch. Ich müsste es mir einfach nur mal merken können, es ist furchtbar. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Mund macht. In der Nase finde ich den schon wirklich sehr interessant.
Ja.
Macht so ein bisschen den Eindruck, als hätte er nicht so werden sollen, aber als wäre er trotzdem gut geworden. Ja, so, ich weiß nicht, irgendwie. Nee, irgendwie unbalanciert riecht er nicht.
Nö, ich finde dadurch, also.
So, jetzt guck ich mal.
Durch die spontane Gärung hat er einfach so ein bisschen was Wildes drin, ne?
Boah, ist der saftig. Alter Vater.
Ja, das ist schön.
Ich bin sehr beeindruckt. Also erstmal ist der sausaftig. Also da kannst du überhaupt nicht, ich habe einen Speichelfluss, das ist ja furchtbar. Irre Länge hat er auch. Also er geht gar nicht weg. Hat auch so eine ganz leichte Bitternote. Gefällt mir sehr gut. Weißt du, so eine Stangen, so wie Stangensellerie-Bitterkeit.
Genau. Das ist die holt ihn so schön auf den Boden zurück, ne? Also du hast diese Saftigkeit, du hast eine schöne Herrlich. Frucht, die aber eben nicht plakativ ist, sondern sondern sehr natürlich wirkt und eben auch nicht zu also ich meine völlig abseits natürlich von Bonbonhaft, ne? Da wird ja nichts.
Nein. Aber trotzdem so eine süße. Also ich finde sogar ein bisschen.
Ja, eine reife Frucht drin.
Die Süße. Aber hast du, guck mal auf deiner Zungenspitze. Das Süße, was da ankommt, das ist absolut, das ist Lakritz, das ist Süßholz. Zumindest in meinem Mund. In meinem Mund ist jetzt gerade Süßholz.
Ja, genau.
Weißt du, etwas bittere Süße, die so eigentlich fast unangenehm ist, aber irgendwie auch so geil, dass man sich doch wieder eine Tüte Süßholz holt und so wegkaut.
Ja, genau.
Sehr das ist sehr schön. Der ist richtig. Und ich gucke gerade auf die Webseite, der kostet 7,50 Euro die Flasche.
Ja.
Das ist nix. Ja,
also das ist.
Was denkst du, wie lange man den liegen lassen kann? Den trinkt man schon direkt, ne?
Ach, nein. Also das ist ja, ich sag mal so, diese Art des Weinmachens, die ja eben so Biobetriebe und eben auch häufig Biodünnbetriebe haben, die machen Weine, die so ein bisschen tiefer gehen. Die sollen einfach auch tiefer gehen. Und die haben halt von den Reben her, von den Weinbergen her halt auch das Potenzial. Das, was ja tatsächlich passiert, und dazu gibt's mittlerweile auch wirklich fachlich gute Untersuchung, ist, dass die Trauben sich in diesen Weinbergen verändern hin zu lockerbeeriger, kleinere Trauben, dafür aber dickere Schalen. Ne? Deswegen auch das Phenolische. Ne? Du kriegst aus so einer Traube einfach viel mehr, also aus den Beeren. Ich meine jetzt die Beere, jede einzelne Beere sozusagen kleiner, dickere Schale, mehr Substanz noch in den Beerenhäuten drin, einfach, ne? Wenn du das nutzt, dann hast du nachher einfach, du hast nachher mehr in dem Wein.
Ja.
Das kannst du tatsächlich analysieren, chemisch, indem du den Wein runterbrennst und nachher Trockenextrakt hast. Also das, was übrig bleibt,
ja,
nachher ist mehr als bei einem konventionellen Wein.
Geil.
Ja, also bei einem durchschnittlichen konventionellen Wein, du hast deutlich mehr Trockenextrakt und du hast deutlich mehr Substanz, die dir sozusagen hilft, später die Zeit zu überbrücken. Und dann ist dieser Riesling, das ist jetzt ein Ortsriesling, der hat, also der, klar, der ist spontan vergoren, lange sozusagen, lange, relativ lange Standzeiten gehabt. Das heißt, er hat mehr von diesen Phenolen, von dieser Phenolik rausholen können, von den, auch so ein bisschen Gerbstoff, aber, ne, aus den Traubenhäuten. Und dann eben langsam gepresst und dann 50% im großen Holz, 50% Edelstahl.
Ja.
Und das Ganze dann auch noch von ziemlich alten Reben, also 40 Jahre alte Reben. Und das Ganze liefert hier eigentlich einen Wein, den kannst du, also 5 Jahre, 6, 7 Jahre.
Der hat auch,
würde ich sagen, hat er mit Sicherheit. Der ist ja auch noch unterm Schrauber. Da ist die Alterung ja sowieso nochmal gedämmt dadurch. Ja. Nö, den kannst du ein paar Jahre trinken.
Geh noch mal mit deiner Nase ins Glas. Mhm. Beef Jerky.
Witzig.
Mal gucken, was der Chat sagt. Ob bei denen das auch. Also ich habe, wenn er ein bisschen wärmer wird. Beef Jerky.
Also was,
ja, irgendwas.
Ich finde es nicht, aber.
Irgend so ein, was ich oder Teriyaki. Finde, also irgendwie so, Beef, weißt du? So. Geil.
Also was ich einfach total schön finde, ist dieses, was in der Nase schon so cremig wirkt irgendwie. Ne? Mhm.
Herrlich.
Also diese super feine Frucht, die in so einen cremigen Ausklang findet. Und dann hast du oben drüber hast du diese leicht kräutrige und da ja auch schon dieses leichte Süßholz.
Ja. Also wirklich toll.
Ja, es ist
für 7,5 Euro. Ey, verdammt nochmal.
Ja, ja.
Das ist so, das nimmst du mit zu den Schwiegereltern, um Eindruck zu schinden, und die denken, du hättest einen 20-Euro-Wein gekauft.
Ja, das ist jetzt witzig. Witzigerweise hat es irgendwie letzte oder vorletzte Woche ein Foto gemacht. Er hat jetzt fast den kompletten Rest, den er hatte, nach England verschifft zu Barry Brothers.
Wie?
Weil er einer der wenigen Winzer ist, tatsächlich deutschen Winzer ist, die bei Barry Brothers gelistet sind mittlerweile.
Was ist Barry Brothers? Das sagt mir nichts.
Barry Brothers ist eigentlich der älteste Weinhändler der Welt.
Oh.
Also es ist eigentlich der berühmteste Weinhändler Englands.
Mhm.
Und wenn du da auf die Seite gehst, Barry Brothers and Rudd, das ist, also ich meine, wenn man da gelistet ist, dann kann man sagen, hey, also ich bin bei Barry Brothers, ja, das ist einfach,
okay,
das ist einfach einer der bedeutendsten Namen in der Weinhandelswelt. Barry Brothers ist ein Laden, wo ich glaube mittlerweile 13 Master of Wine arbeiten,
ja,
und den Einkauf machen, und es ist einfach extrem viel Substanz drin, ne? Und das hat der Vincent jetzt, der macht das jetzt 3 Jahre lang, hat den Betrieb insgesamt ein bisschen umgestellt, fokussiert sich halt mehr auf Spätburgunder, weil das einfach auch tatsächlich in diesem Bereich gut ankommt. Der hat auch für Dänemark, also Skandinavien, ziemlich guten Händler. Und das sind halt die Märkte, also gerade Skandinavien ist ja ziemlich verrückt nach guten deutschen Weinen mittlerweile. Und
das heißt, wir müssen Eimern leer kaufen, bevor andere das tun.
Ja, ein bisschen schon. Ja. Genau. Also es ist im Moment einer der ganz interessanten jungen deutschen Winzer.
Ich meine, also vor allen Dingen, wenn das so weitergeht, jetzt, ich meine, das war jetzt das Kleinste, was wir von ihm im Glas hatten, ne? Also zumindest in unserer,
es
in unserer
noch, Reihe. Es gibt hier halt noch Gutswein, das ist jetzt schon ein Eins über Gutswein, ne? Das ist schon Ortswein.
Okay.
Ne? Also es gibt noch den ganz einfachen Riesling. Aber das ist eben auch wieder so ein Weingut, soweit ich es jetzt bisher kenne, wo einfach jeder Wein Substanz hat.
Hast du den mal probiert, den einfachen Riesling?
Nee, den habe ich noch nicht probiert.
Schade, ist auch ausverkauft. Ja.
Ja, aber das müsste ja dann so ab März, April wahrscheinlich zumindest die Gutsweine dann wieder neu rauskommen. Ja, überarbeitet worden das Design irgendwie von Medienagenten, finde ich auch ganz schön.
Also das ist die Webseite, meinst du?
Ja, aber auch die Etikettierung.
Ach so, ja. Also ja, die Etikette sind schön.
Ne? Ist auch wieder schön.
Das sind sehr, sehr schön. Ja. Die Webseite funktioniert auch super. Also ich habe schon so viele schlechte Webseiten. Also das wahrscheinlich könnte man alleine damit seinen Lebensunterhalt verdienen, dass man die Webseiten von Winzern und Weinhändlern ordentlich macht.
Ja, das machen ja die Medienagenten. Also die machen ja größere Konzepte. Die machen ja tatsächlich dann komplett neue Corporate Identities. Also wirklich auch Identities, nicht nur Designs, sondern auch wie positioniere ich Weingüter im Markt, was muss dafür verändert werden und so weiter. Da sind die ja ziemlich auf Zack.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
Lass mich warten, es geht weiter mit
Ménage à Trois. Weiter mit Ménage à Trois, genau.
Wie spricht man eigentlich das Toreille dahinter aus?
Toreille. Ich dachte, witzigerweise, ich kenne jetzt den Vincent, ich habe den einmal irgendwie getroffen auf einer Veranstaltung, aber ansonsten, der heißt Vincent Eimann, aber ich hatte bei mir im Blog fälschlicherweise geschrieben Vincent Torrey, weil er sich so auch auf Facebook nennt.
Aha.
Ich wusste ja nicht, vielleicht hat er eine englische Mutter oder so, hat er aber nicht, nee, der heißt einfach Vincent Eimann und Torrey ist sozusagen sein Spitzname und sein Markenzeichen und unter diesem Namen macht er sozusagen nicht nur, ich sag mal, die klassischen Weine, sondern eher so nach seinem Gusto.
Aha.
Also so ein bisschen, vielleicht manchmal noch so ein bisschen wilder und ein bisschen ungestümer und ein bisschen weniger, halt ein bisschen weniger klassisch.
Ja. Ja. Mir fällt gerade ein, es gab doch noch ein kulinarisches Ereignis, das ich erwähnen muss. Und zwar gab es bei Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel aus den Verrissen, die Wolfram Siebeck über Restaurants
geschrieben hat. Ach so, ja, 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 das hat ja
Der legendäre Thorsten Goffin.
Den haben wir noch, genau, haben wir ja noch nicht erwähnt in dieser Sendung. Also stimmt. Thorsten Goffin hatte das auch schon auf Facebook geschrieben.
Großartig, habe ich heute gehört. Ja. Ich habe mich sehr, sehr amüsiert.
Okay.
Ja, es steht in den Shownotes.
Ja, das steht bei mir noch an. Da bin ich noch nicht zugekommen. Ja, sehr schön. Ja, so. Genau. Wir haben den zweiten Wein im Glas. Ich kann jetzt mal gucken gerade, was er.
Auch wieder ein bisschen Gummi ist bei.
Von mir 12,50 die Flasche. Genau. Ménage à Trois, drei Rebsorten, nämlich Chardonnay, Weißburgunder und Grauburgunder.
Mhm.
9 Monate ausgebaut, Sully steht hinten auf dem Etikett, also sozusagen französisch lange ausgebaut im Doppelstück, also im großen Holzfass. Und genau, ansonsten ähnlich, eben immer spontan vergoren,
ja.
Nicht temperaturgeführt, soweit ich weiß, Standzeiten bis zu 12 Stunden, eben also auch wieder, um Substanz in den Wein zu bringen. Und 9 Monate Ausbau.
Ich komme noch nicht ganz ran. Also ein bisschen Gummi hat er auch wieder. Also die Spontaneität riecht man.
Scheint, also ist auch ähnlich, ne? Also
ja.
man riecht irgendwie, dass aber, es aus dem gleichen Keller kommt.
Ja, aber die, also Frucht ist da ganz wenig nur.
Ganz wenig.
Mhm. Aber wenn überhaupt, was ist denn da? Ich muss auch sagen, ich hab extra mein Probierglas rausgeholt,
okay.
Weil ich auch nicht so gut rieche dieser Tage.
Das ist viel mehr, also wenn du reinschmeckst. Also ich unterscheide ja mittlerweile.
Okay, ich habe ein bisschen Feuerstein ist auch noch drin übrigens. Okay, ich guck mal.
Ich unterscheide zunehmend sozusagen zwischen Frucht- und Texturwein. Mhm. Und das ist hier ganz, ganz offensichtlich irgendwie eher ein Texturwein. Also ein Wein, der einfach erst so im Mund kommt und, ne?
Ja.
Und einfach was mit dem Gaumen macht. Ja?
Boah, der hat was irre Altes am Gaumen.
Was meinst du damit?
Kann ich dir noch nicht sagen. Es war so spontane Eingebung. Du weißt doch meine Weinbeschreibung.
Ja.
Ja, irgendwas Altes, was Reifes, was.
Ach so.
Also nicht, nein, jetzt nicht im Sinne von muffig oder so. Oder
nee, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet.
Nee, so was Ernsthaftes, weißt du, wie so ein älterer Herr. Also so ein.
Du meinst, das riecht nach alten Herren?
Ja. Das ist jetzt das Pendant zu lieb Frau-Milch, Altherrwein. Ja, ja, nee, ja. Der Feuerstein im Mund explodiert. Super, ja, das ist eher ein Texturwein, ja. Und zwar ein ziemlich heftiger.
Ja, ich finde den auch relativ schwer zu fassen, also zu beschreiben tatsächlich.
Das ist mir ein bisschen zu cremig, also ein bisschen zu seidig. Okay. Mhm. Dann könnte noch so eine Ecke rein irgendwie, finde ich. Oh, ich glaube, der könnte sich lohnen, mal eine Stunde in der Karaffe zu stehen.
Ja, ganz bestimmt. Also das kann ich nur bei allen drei Weinen, glaube ich, empfehlen, dass man also mit dem Rest der Flaschen einfach noch ein bisschen rumspielt. Also zum Beispiel dem eben noch ein bisschen mehr Luft geben und dann eben nochmal über ein paar Tage im Zweifelsfall trinken. Ich finde den nicht zu seidig. Ich finde dieses Cremige sehr schön, weil es halt und wie auch wieder unterlegt ist mit dieser feinen Bitterkeit, die dabei ist, ne? Und mit so ein bisschen Rauchigkeit auch.
Rauchigkeit, jetzt? Ja, ja, verdammt. Die ganze Zeit denke ich. Und das ist aber auch schon in der Nase, die Rauchigkeit.
Das ist auch schon in der Nase drin, ja. Genau.
Und der hat auch eine irre Länge. Also der ist immer noch da. Das ist schon beeindruckend. Was sagst du, 12,50 die Flasche?
12,50 die Flasche, ja, das ist auch...
auch okay. Gibt's sogar als Magnum, sehe ich hier gerade.
Okay.
Apropos ja, Magnum, um Gottes Willen, das hätte ich das fast vergessen. Das unerwartetste, krasseste Weihnachtsgeschenk dieses Jahres war ein Paket, wo ich denke, so, was ist denn das? Wo habe ich denn das geholt? Ich glaube, es ist der Packstation sogar abgeholt. Denkst du, was ist denn da drin? Na, mal gucken. Macht es auf. Zwei Flaschen Smith & Shaw aus der letzten Sendung.
Ja.
Smith & Shaw? Ja. Mhm. Zwei Flaschen Smith & Shaw.
Sean
& Smith, egal. Kennst du eigentlich?
Sean Smith, ja.
Sean Smith. Zwei Flaschen Sean Smith Syrah Magnum.
Ja.
Hat einer zwei Magnum-Flaschen von diesem geilen Wein geschickt.
Ja, der Weinhändler.
Ach, das war der Händler?
Ja.
Ach so.
Das war einfach nochmal als Dankeschön und Weihnachtsgeschenk, ja.
Echt, das war der Weinhändler? Nee, so kam mir das jetzt aber nicht vor.
Ich habe sie auch bekommen und ich habe sie vom Weinhändler bekommen.
Okay, jetzt dann habe ich wahrscheinlich in meiner Mail, die ich ihm geschrieben habe, gar nicht bemerkt, dass das der Weinhändler war.
Ja. Ja, kannst du ja nochmal schreiben.
Kann passieren, ja.
Ja, es ist vor allen Dingen, es ist der Nachfolgejahrgang, und vom Jahrgang her dürfte das nochmal der deutlich interessantere Wein sein.
Wie heißt denn der Weinhändler?
Appell.
Nee, das war der nicht.
Nein?
Das war jemand anders. Ich habe gerade nur in meinen Mails geguckt. Der Robert war das. Robert hat mir zwei Magnumflaschen geschickt.
Okay.
Der vom Händler, der hatte mir nochmal, was hatte der mir denn geschickt?
Genau, dem hatte ich nämlich eigentlich...
dem hattest du meine Adresse gegeben?
Genau.
Genau, da waren zwei kleine Flaschen drin, genau.
Ah, okay, der hat dir das zu deinen Eltern geschickt.
Ja, genau, das war das. Okay. Nee, ich habe darüber hinaus, hat mir jemand hier an meine Berliner nach Berlin nochmal zwei Magnum-Flaschen davon geschickt. Unglaublich.
Okay, warum hat der Robert mir keine zwei Magnum?
Weil du ja schon welche hast.
Ja, das wusste er doch nicht.
Ja, naja, was ich
woher soll der das denn wissen?
Das weiß ich vom Appell vielleicht. Vielleicht ja, hat er gepetzt. Die ja. Weinhändler, die petzen ja, das sind ja so ganz komische Typen. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, vielen Dank, Robert. Und falls Appell noch zuhört, auch dafür natürlich vielen Dank.
Leg's weg, ne? Leg die Flaschen mal schön weg.
Die Magnums?
Ja.
Ich wollte die saufen. Soll ich die weglegen?
Ja, dann dann trink eine, aber dann legst du die andere auf jeden Fall weg. Ja, ja, ja.
Okay.
Also Magnum reift ja immer noch mal viel schöner und länger ja, als Normalflaschen.
Wie lange soll ich die weglegen, was meinst du?
Ja, das ist dann irgendwie eine Frage, aber ich meine, also ich würde meine Flaschen im Zweifelsfall am liebsten 10 Jahre weglegen.
Okay.
Und dann mal gucken. Aber vielleicht mache ich in 5 Jahren mal eine auf und schau mal.
Okay, dann lege ich meine noch länger weg und du lädst mich dann ein zum...
Ja. Genau, und wir kaufen jetzt alle Ménage à Trois Magnum und legen die auch weg.
Meinst du, das geht?
Klar kannst du das. Klar.
Ja.
Ich habe das gar nicht gesehen. Ah, da.
Und die ist auch nicht so teuer, die Ménage à Trois. Die kostet halt 30. Nein. Das kann man schon mal bringen, wenn man sagt, ich will jetzt auf die Kacke hauen. Was ist das? 2016. Ja. Legst 10 Jahre weg. Kannst dann Eindruck schinden.
Ja, es ist interessant. Ich finde es schon interessant, die 3 Rebsorten zusammenzubringen. Im Prinzip sind es ja alles irgendwie mehr oder weniger Burgundersorten. Aber wenn man die 3 zusammenbringt, dann kriegt man tatsächlich nachher keine einzelne Rebsorte mehr raus, finde ich jetzt. Mhm. Ne? Also das ist jetzt kein typischer Weißburgunder mehr. Es ist mit Sicherheit kein typischer Grauburgunder, aber eben auch kein typischer Chardonnay. Also es ist schon was anderes. Soll es ja auch sein letztlich. Also ich könnte da jetzt nicht, ich würde sagen, ja, es ist Burgunder, also Burgunderfamilie. Aber ich hätte jetzt so aus dem Glas heraus nicht sagen können, was es jetzt sein soll. Ne?
Kannst du?
Also schon sehr eigenständig.
Kannst du für Dove erklären, woran du erkannt hättest, dass es eine Burgunder, wie auch immer geartete Burgundersorte ist?
Ja, es ist irgendwie das Zusammenspiel aus der relativ wenigen Frucht, die sich jetzt hier so bietet und diese Art von Cremigkeit, würde ich sagen, die jetzt nicht nur vom Ausbau herrührt, sondern diese Rebsorten an sich schon so ein bisschen mitbringen, also diese Burgunderfamilie und eben auch die Art der Säure. Also die Säure ist ja völlig anders jetzt als beim Riesling, ne?
Ja,
die ist die Säure ist ein bisschen gedeckter, gedämpfter, zwar vorhanden, aber eben wenn man so will weicher.
Mhm. Ja.
Das schließt schon mal einen Teil anderer Rebsorten aus, unter anderem den Riesling. Dann gibt's Rebsorten, die sind vom Typ her würziger. Wie jetzt, ich sag mal, ein Silvaner, der hat eine ganz andere Würze als diese Rebsorten jetzt. Und die Frucht, die man hier so hat, also so ein bisschen Birne, so ein bisschen weißes Obst.
Birne trifft's ganz gut, ja? Eine unreife Birne. Hm?
Das deutet schon so ein bisschen in diese Burgunderfamilie hin.
Mhm.
Und dann überlege ich mir bei sowas, wenn ich sowas verdeckt im Glas habe, was könnte es denn sonst sein überhaupt? Ja, was bietet sich denn an? Also welche Rebsorten haben wir denn überhaupt? Ja, Sauvignon Blanc ist natürlich wieder eine völlig andere Geschichte. Es gibt natürlich Rebsorten, die man auch so ein bisschen so ausbauen kann wie Burgunder. Ne? Aber also gerade wenn man eben auch so ein bisschen mit Holz spielt oder so, dann kann man andere Rebsorten auch so ein bisschen burgundisch trimmen. Aber für mich ist das schon jetzt so klassisch burgundisch.
Hm. Ja. Ja. Schickes Ding. Den werde ich auf jeden Fall mal noch, also das wird der, den ich jetzt idealerweise im Kühlschrank vergesse, um dann in 14 Tagen nochmal reinzugucken. Also das finde ich ja immer nochmal interessant.
Zumindest in der Woche, sagen wir mal.
Ja. Na gut, dann in einer Woche.
Ja,
trinken
also 14 Tage.
Meinst du, es zu viel?
14 Tage schaffen sie nicht immer alle. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist schon auch viel verlangt. Aber
was hatte ich denn letztens?
Ich denke mal, dass der das locker schafft, aber grundsätzlich ist das schon ein bisschen viel verlangt.
Ich glaube, ich weiß gar nicht welchen. Einen dieser Florian Fetz hatte ich auch ziemlich lange im Kühlschrank. Der ist echt lange gut geblieben. Das war auch ganz eindrucksvoll. Habe ich auch nochmal nachgekauft. Also es waren auch tolle Weine.
Ja.
Aber ich muss sagen,
man muss halt auch,
im Vergleich zu diesem Riesling jetzt gerade, also ich bin mal gespannt, ob in der Preisklasse wir dieses Jahr was beeindruckenderes finden.
Also du meinst den 7,50
Euro? 7,50 Euro Gönnheimer, ne? Gönnheimer Riesling trocken, ja, von heute. Also ja, das ist schon echt weit vorne. Also
das ist schon weit vorne, ja, finde ich auch. Ja.
Da bin ich wirklich gespannt.
Es ist auch schön, das zu erkennen, so, ne? Weil das ist, finde ich.
Ich würde den auch für einen Zehner.
Das ist ja kein plakativer Wein.
Nee, aber ich würde den auch für einen Zehner kaufen, übrigens. Also so,
das, ja, kein Thema. Ich würde dafür auch genauso viel Geld ausgeben wie für den Ménage à Trois letztlich. Ja. Das ist einfach, weil der in sich so, der strahlt einfach Harmonie aus.
Ja.
Der ist in sich total stimmig, der Wein. Und so wie du das auch gemerkt hast, ne? Man merkt es einfach irgendwie. Das ist irgendwie so, das läuft einmal über die Zunge und der ist einfach so präsent, aber auch, der hat so, auch so eine Tiefe da drin irgendwie. Mhm. Und ist aber gleichzeitig total strahlt irgendwie Trinkfreude aus, ja.
Jo.
Und ich finde, dass also das hinzukriegen ist ja immer die Krux, also dass du eine gewisse Komplexität in einen Wein kriegst,
der dann auch noch saftig ist, ja.
Genau, der trotzdem irgendwie unkompliziert bleibt, ja.
Ja. Ja. Tja.
Mhm. Da haben wir den Salat.
Da haben wir den Salat.
Jetzt haben wir nämlich Merlot. Genau.
Also wenn hier jemand Merlot trinkt, fahre ich sofort nach Hause. Zweite Weinfilm ist das.
Der zweite Weinfilm, Sideways.
Sideways, genau. Wonach ja angeblich in den USA der Merlot-Absatz tatsächlich in die Knie gegangen
ist. Nicht nur angeblich. Also tatsächlich hat sich seit Sideways der Anbau von Merlot, ich glaube, also ich habe es nicht genau im Kopf, aber vielleicht um 25% zugunsten des Pinot verschlechtert.
Und das nur, weil eine fiktive Figur gesagt hat, Merlot ist schlimm.
Ja, es hat irgendwie so ein bisschen anscheinend den Zeitgeist getroffen. Also Merlot kann ja auch wirklich ganz furchtbar schlimm sein.
Ja, mein Gott, alles kann furchtbar schlimm sein.
Ja, eben. Aber die Kalifornier haben ja auch die Tendenz, also ich rede jetzt nicht von den super High-Class-Weinen, aber selbst da auch. Aber die Kalifornier haben die Tendenz, Weine ja auch zu machen wie Coca-Cola. Das heißt, extrem viel
Zucker.
Frucht irgendwie und Zucker, genau.
Und Koffein.
Genau, ja, so in etwa, genau. Und wenn man sich dann, also Merlot, also viel Zucker, viel Süße, viel Holz, ja, wenn man sich das dann alles zusammen vorstellt und dann aus einem ziemlich heißen Gebiet, wo du nicht allzu viel Säure im Wein hast, puh.
Ja.
Ja, das ist schon.
Da willst du dann auch keinen Merlot haben, ja.
Nee, genau. Ich meine, da will ich auch eigentlich keinen Pinot haben, aus so gemacht natürlich, da will ich gar nichts haben. Ne? Aber bei Merlot ist es dann nochmal besonders schlimm. Und dem gegenüber stehen dann eben Merlots, die, also wie der jetzt hier, denke ich mal. Ich
hab 14 ja Umdrehungen, die krachen auch ganz gut in der Nase schon, ja.
Mhm. Genau, der hat schon
viel Hitze. Aber wenn die Pfalz, wie du eben sagtest, wenn die Pfalz ohnehin schon ein Hitzeproblem kriegt, wundert mich dieser Wein jetzt gar nicht so sehr.
Nö. Merlot ist halt schnell höher im Alkohol. Ne?
Mhm.
Das ist einfach so. Das ist eine Rebsorte, die dazu neigt, dass sie bei Reife einfach mehr Alkohol hat. Deswegen hast du ihn auch auf der rechten Seite von Bordeaux, also da, wo viel mehr Merlot verwendet wird in den Weinen. Also Pomerol, Saint-Emilion hast du halt in den letzten Jahren und gerade in den heißeren Jahren auch Weine mit 15 oder wahrscheinlich sogar 15,5% gehabt. Ne? Aber tatsächlich ist 14% in Deutschland für einen Wein ja schon ungewöhnlich viel. Ne?
Ja. Ich habe noch nie einen solchen Geruch in einem Rotwein gefunden. Das ist auch ganz interessant jetzt.
Okay.
Und zwar macht der macht halt auch phenolisch ein wenig. Aber extrem in Richtung Gummiboot.
Echt?
Ja.
Habe ich hier bei mir im Glas gar nicht so.
Echt nicht? Oh. Nee, ich muss dir mal so ein Tastingglas schenken.
Ich hatte mal.
Habe ich dir nicht mal so ein Tastingglas geschenkt?
Ja, aber es ist irgendwie abhanden gekommen. Ich glaube, das ist mir mal kaputt gegangen.
Ja. Dann muss ich dir wohl wieder ein Tastingglas schenken. Aber du hast doch demnächst Geburtstag. Das ist doch gut.
Stimmt.
Jetzt von der Nase her würde ich sagen, auch das ist wieder ein Texturwein.
Mhm. Ja, es ist von der Nase her. Also
Leder?
Im Gegensatz zu heißen oder warmen Merlots ist das hier eigentlich ein, von der Nase her ein sehr kühles Exemplar. Ich finde, das ist, es hat zwar Frucht, aber es ist tatsächlich keine reife, also es wirkt nicht wie eine also überreife Frucht oder so. Es
ist eher keine Marmelade, ja.
Nee, gar nicht. Ne? Es ist eher so, als würde die Frucht noch die ihre Kerne mitbringen.
Mhm.
So, ne? Und dazu eine Schokolade, die aber eben auch nicht schmelzig ist, sondern auch eher in die bittere, bittere Richtung geht.
Ich guck mal in den Chat. Was haben wir denn? Der so nächste, Vanille und Medizin. Kann ich verstehen. Vanille nicht kann, so sehr, ja, Medizin kann ich nachvollziehen.
Kann ich auch nicht verstehen. Ja, Medizin kann ich auch nachvollziehen. Und
ziemlich alkoholisch in der Nase.
Finde ich nicht.
Frucht und Leder, feuchte Lederjacke, schreibt der Chat.
Okay.
Ich weiß das ja nicht, was ihr mit eurem Gummizeugs habt. Hier gibt's bei uns das. Nee, gibt's bei uns bei keinem Wein.
Gummi. Mhm. Aber Holz dann in der Form, als wäre der Wein über so ein Trockenholz gelaufen, ja?
Und ja, nicht Karamellholz, die, ja?
Nee, gar nicht.
Okay, gucken wir mal.
Also da ist nicht Kokos drin, da ist nicht Vanille drin, meiner Meinung nach, sondern eher tatsächlich ein trockenes Holz, was plötzlich angefeuchtet wird. Ne?
Karaffe. Der braucht nur Luft.
Sehr geil.
Aber noch zu. Also ich habe den, meiner ist jetzt seit etwas über eine Stunde offen. Das reicht dem noch nicht.
Nee, das reicht ihm noch nicht, bestimmt.
Also das reicht ihm noch lange nicht. Ja. Ich muss da immer an diesen Valtoska denken, den wir mal aufgemacht haben. Damals 2004 war das.
Okay.
Nee. So, das war jetzt gelogen, 2005. Ach so,
Valtoska Syrah.
Valtoska Syrah, 2005 bei mir in der Wohnung in Charlottenburg. Und der war ganz furchtbar. Und dann haben wir in eine Karaffe geschüttet, sind nach Kreuzberg gefahren zur Curry 36.
Ja, genau.
Und zurückgekommen und dann war der Wein auf einmal geil. Ja.
Das war der Abend, an dem ich am nächsten Tag den Flug verpasst habe. Ne?
Nee. Das muss ein oder zwei Jahre vorher gewesen sein.
Ah, okay.
Nee, warte mal. Nee, danach muss das gewesen sein. Also das Valtoska-Abenteuer, da habe ich in Charlottenburg gewohnt, im Corbusier-Haus.
Ah.
Und den Flug verpasst, da habe ich in Kreuzberg gewohnt. Nach Kreuzberg, hast du in Kreuzberg gewohnt. Umgezogen bin ich irgendwann im Laufe 2005. Ja.
Okay. Oh Mann, sowas haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
Die halbe Flasche, die damals irgendwie noch im Wohnzimmer lag, die habe ich immer noch hier stehen als Andenken. Ja, können wir eigentlich nochmal machen. Du musst halt weit genug wegziehen, dass du fliegen musst.
Ich finde es super schön, weil das so ein... also ich mag Merlot genau in dieser Richtung und so hatte ich das auch erwartet und so ist es auch. Ist halt...
Ja.
Ja, es ist fein saftig, aber es ist super saftig.
Das ist ein Sommerwein. Ein Sommerwein mit 14%, das musst du auch erstmal bringen.
Nee, finde ich jetzt gar nicht so Sommer. Ja,
echt nicht, doch.
Nee, doch, stimmt.
Bisschen gekühlt. Alter, bisschen gekühlt zum Grillen.
Ja, Hammer. Klar, kannst du auch machen, aber. Ah, jetzt kommt auch, also mit länger Schwenken kommt auch noch mehr von diesem Holz raus. Also ich meine, der hat immerhin, 18 Monate im Barrique gelegen.
Bei, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
20% neuem Holz.
Mhm.
Nee, finde ich, merkt man auch nicht unbedingt. Also man merkt schon Holz, aber man merkt nicht, dass das so lange, aber gut, das ist, dürfte dann eben wenig geflammt sein, also kein stark behandeltes Holz. Und dann hast du aber tatsächlich eben nicht diese warmfruchtigen Sachen drin, sondern es bleibt immer auf der kühlen Seite. Also fast eine Sauerkirsche.
Fast ist gut. Ja, stimmt. Fast eine 80% Sauerkirsche. Der Rest ist irgendwas anderes, ne? Ja.
Ja. So ein bisschen, ja, da ist auch ein bisschen, ich würde sagen, nicht schwarze, sondern rote Johannisbeere drin. Da ist ein bisschen Zwetschge drin.
Mhm.
Aber es ist alles mit Säure, ne? Es ist alles auf der säuerlichen Seite und dann kommt eben auch dieses wieder dieses am Gaumen dieses Holzrauchige dazu. Schön.
Ja, mir ist er noch zu verschlossen. Also ich würde ihn jetzt wirklich gerne einfach mal 2 Stunden oder länger noch offen stehen lassen. Mhm. Und dann nochmal gucken. Also dass der seine, mhm. ja, dass er diesen Pelz verliert. Also dass er sich einfach ein bisschen öffnet noch. Mhm. Da fehlt mir noch was. Aber man merkt halt, dass da noch was hingehört.
Ja.
Mhm. Aber erstaunlich, der Favorit bleibt der billigste. Das ist echt erstaunlich.
Ja, ich schütt mir nochmal was vom Riesling ins Glas. Ich fange ja gerne nochmal vorne an.
Ja.
Das kann man übrigens besuchen, das Weingut, mit Küche. Vater Eimann kocht.
Ach du Schande.
Mhm.
Das ist ja dann immer Garant dafür, dass man irgendwie, ja. Dann hast du auch noch einen Bauch voll und säufst noch mehr.
Mhm. So, den Riesling nochmal.
Ist interessant, ja. wie der Riesling, aber wie viel, also jetzt nach dem Roten, also nach dem Merlot, wie viel Wärme der Riesling auf einmal mitbringt. Das finde ich schon faszinierend. Ich bin nur noch in der Nase, ne, im Moment.
Mhm. Kann ich gar nicht sagen. Also ich finde, er ist kernobstlastiger geworden. Da ist mehr Apfel drin. Ich fand ihn vorhin fast ein bisschen zitrischer und jetzt ein bisschen...
Das stimmt. Liegt das jetzt an der Zeit, die ja offen ist, oder liegt es daran, dass wir zwischendurch was anderes getrunken haben?
Ja, schwer zu sagen, aber ich glaube fast, es liegt an Zeit und Luft. Ja.
Mhm. Schmatz, Schlurf. Irgendwer hatte sich neulich auch mal darüber beschwert, dass in dieser Sendung so viel geschmatzt und geschlürft würde. Hab ich dann auch gedacht, ja, ne?
Ja, wenn er das nicht will, kann er sich ja einen Autopodcast anhören.
Genau. Gibt's das eigentlich, einen Autopodcast?
Keine Ahnung.
Bestimmt, ach, natürlich, rum, nee, gibt's nicht.
Rum,
jetzt fällt's mir ein, ich hab da ja was geplant. Super. Auch wieder zu viel Alkohol getrunken, als wir das ausgeheckt haben. Ja, es wird demnächst einen Autopodcast auf eine Autopodcast-Reihe bei Vrindt geben.
Ach
jetzt,
nein.
Wo du es sagst, fällt es mir ein.
Ach schön, ja. Okay.
Aber eher auf so einem Niveau, wo wir darüber weinen, dass wir nicht genug Geld für...
Du hast doch nicht mal ein Auto.
Dass wir nicht genug Geld für Lagerhallen haben, in die wir unsere Traumautos unterstellen könnten. Ja.
Okay.
So, jetzt hat gerade hat jemand im Chat bemerkt, dass Eimann nur 80 Kilometer von ihm entfernt ist. Ja. Räum den Kofferraum
weg von den Fest. Direkt mal einen Tisch bestellen, ne?
Ja, stimmt, ja, das ist auch so. Das ist übrigens auch was man einfach mal institutionalisieren kann. Wir waren ja, war das letztes oder vorletztes Jahr? Da waren wir ja bei Christian Stahl.
Ja.
Der ja auch eine Küche hat, eine sehr gute.
Ja.
Und eben auch sehr gute Weine, wie ich finde. Dir waren sie zu kitschig, war das Wort. Ich werde es nie vergessen.
Ja. Ja, die sind mir viel zu plakativ, die Weine.
Ja,
genau.
Aber das machen halt total viele Weingüter, dass sie da was zu essen mit anbieten, also auch eine richtige Küche mit anbieten, nicht nur so Kleinigkeiten. Und das könnte man eigentlich mal sich vornehmen zu sagen, vor allen Dingen, wenn man in so einer Region wohnt, ich fahre da jetzt halt mal hin, einmal im Monat gehen wir halt mal beim Winzer essen.
Mhm.
Statt im Restaurant der Stadt oder so.
Genau.
Darum also beneide ich ja die Leute, die da unten wohnen.
Pfälzer Saumagen, Weinsauerkraut, Bratkartoffeln.
Was? Ach so, bist gerade bei
Eimanns Kassler im Blätterteig, Meerrettich-Sahne-Salat. Rumpsteak vom Böff Hohenlohe, Dry-Aged Beef, 4 Wochen gereift mit Kräuterbutter und Röstzwiebeln, Bratkartoffeln und Salat. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen.
Nee.
Also zum Merlot jetzt, meine ich.
Nur insgesamt hätte ich da nichts dagegen.
Nee, genau. Ja. Genau, und den Ménage à Trois zum Beispiel für 2,90 das kleine Glas. Ja.
Oh, ey.
Ja, ja, im Prinzip Flaschenpreis 17,50 Euro. Ne?
Ja gut, das ist
also
ja nur...
In der Weinstube kannst du die Weine genauso, also quasi so trinken, wie du sie kaufen kannst.
Das ist 3 Euro Korkgeld auf der Flasche dann, oder? Wie viel hatte der dann?
Genau.
Nee, 17,5 Euro Korkgeld.
Ich würde mit frischem Landbrot nehmen.
Ich gucke da jetzt gar nicht hin. Ich habe heute noch nichts gegessen.
Ja, ich höre jetzt auch auf.
Das ist nett.
Ja. Ja. Genau. Nee, finde ich sehr nett. So.
Ja.
Einmal nochmal durch.
Genau, wo ist denn jetzt der? Jetzt habe ich einen Überblick verloren.
Oh Gott.
Da, Ménage à trois, wollte ich auch nochmal reinschmecken.
Ja. Und wir sind noch lange nicht am Ende sozusagen mit der Entdeckung der neuen Winzergeneration in Deutschland.
Mhm.
Aber das ist eben wieder einer davon.
Jetzt nochmal die Ménage à trois, jetzt kommt die.
Mhm.
Hat sogar richtig sowas Mussierendes. Wo kommt denn das auf einmal her?
Ja, das ist einfach schön.
Gute Arbeit, echt.
Mhm.
Ja, und jetzt ist auch, also jetzt nach jetzt nochmal dem Roten, dann den Riesling nochmal und jetzt nochmal die Ménage à trois, jetzt merke ich auch, wie viel Komplexität da drin ist. Mhm. Also das hatte ich vorher gar nicht so. Super.
Ja, toller Wein.
Mhm.
Aber tatsächlich schwer zu beschreiben.
Ja, absolut.
Ich. Und das ist aber auch typisch für Burgund wiederum. Also Burgunder ist nicht so einfach zu beschreiben. Riesling ist plakativer grundsätzlich. Ja. Also es gibt viele Rebsorten, die sind einfach plakativer. Da, Burgundersorten, da spielt sich einfach irgendwie mehr. Naja, wie ich es schon gesagt habe, in diesem Texturbereich ab. Und das ist halt schwierig zu umschreiben tatsächlich.
Ja.
Ja. Ja, schön. Schöne Weine. Und für die nächsten Tage noch schön, definitiv.
Ja, das, also davon gehe ich aber auch mal aus.
Ja.
Jo. Favorit des Abends? Ist schwer. Das ist echt schwer.
Also für mich jetzt gerade tatsächlich Ménage à trois.
Ja. Ich habe Schwierigkeiten. Also ich habe tatsächlich Schwierigkeiten. Also der Ménage à trois ist schon echt der Hammer. Aber ich finde den Riesling auch so, der hat mich so überrascht. Weißt du? Ich bin dem so dankbar.
Das ist total schön, ja. Noch einmal einen Schluck Merlot. Ich denke, der Merlot wird wahrscheinlich der Wein des morgigen Abends sein. Kann ich mir vorstellen.
Ja, der muss jetzt was atmen. Also der darf jetzt bei mir ein bisschen vor sich hin atmen.
Aber der gefällt mir auch total gut. Also das diese kühle Saftigkeit, die der hat, das ist einfach toll. Und dann diesen Grip irgendwie, diesen Zupack am Gaumen.
Mhm.
Dieser Gerbstoff, der da drin ist, nicht zu viel, aber es ist einfach, der ist einfach präsent.
Mhm.
Und mit einem schönen Holzmanagement einfach. Das ist auch präsent, aber es ist eben auch nicht üppig.
Mhm.
Kommt auch schon jetzt mehr.
Ja. Wo ist er denn? Da ist er. Nee, doch. Wo ist mein Rotweinglas? Verdammt. Ha! Ich verliere langsam die Fassung. Dabei habe ich fast ausschließlich gespuckt.
Ja.
Was mir so fehlt, oder was heißt so fehlt? Ich kenne Merlot eigentlich immer nur als vergleichsweise schweren, warmen, süßen Wein.
Hm.
Und das ist der jetzt so gar nicht.
Nee. Genau, weil Merlot wird halt gerne in relativ warmen Gegenden angebaut.
Mhm.
Und ich bin ja eigentlich der Meinung, dass das gar nicht da reinpasst. Im Gegensatz dazu wird er dann vor allem in Italien, irgendwie in Norditalien angebaut, also Trentino, vor allem in Trentino, Veneto.
Ja.
Da passt er eigentlich ganz gut hin, Südtirol auch ein bisschen. Aber da wird einfach allzu oft irgendwie zu lieblos mit ihm umgegangen.
Mhm.
Und deswegen gibt es irgendwie meiner Meinung nach einfach einen Mangel an gutem Merlot. Und auch einen komischen Blick auf diese Rebsorte. Weil sie eben geprägt wird durch diese heißen Gegenden.
Ja.
Und da ist es halt, ja, da ist es halt üppig, irgendwie fruchtbombig, marmeladig, alkoholisch. Mhm. Ja. Und dann ist diese Rebsorte wirklich zum Kotzen. Also deswegen kann ich das mit Sideways schon verstehen. Das mag ich überhaupt gar nicht trinken, weil es halt so ist, als würdest du dich irgendwie durch so einen Rumpunsch oder einen Rumtopf arbeiten. Ja.
Ja.
Und,
obwohl so ein Rumtopf wäre jetzt auch nochmal geil irgendwie, fällt mir gerade so auf.
wie jetzt?
Fällt mir gerade so auf, dass ich jetzt Bock auf so einen Rumtopf mache. Ich habe seit bestimmt 20 Jahren keinen Rumtopf mehr zu mir genommen.
Ja, mach das mal. Ich okay. glaube nicht, dass sich das noch wirklich flasht.
Naja gut, okay.
Ja, und genau, deswegen ist für mich irgendwie, ist es schwer, irgendwie tatsächlich auch Merlot irgendwie zu packen und zu sagen, das ist jetzt ein typischer Merlot.
Also, ja.
Wenn ich jetzt nicht sagen will, ein typischer Merlot ist halt so ein fettes Ding, ne? Ja, aber das kommt, also das hier kommt für mich schon recht nah ran an, oder das ist für mich schon so eine Art von Merlot, die ich schon gerne trinken mag. Ja?
Mhm.
Und es geht auch in, also wir hatten ja letztes Jahr von Werner Torell hatten wir mal Roche Odran.
Also ja.
Im, da hatten wir nicht den Merlot dabei, aber die machen einen Merlot in, an der Côte du Rhône, also mhm. das ist auch ziemlich heiß. Und die kriegen da auch hin einen feinen, saftigen, relativ kühlen, also zumindest frischen, säurebetonten Merlot zu machen.
Aha.
Das geht auch da. Es hat halt auch da wieder sehr viel damit zu tun, wie du im Weinberg arbeitest, ne? Mit Laubarbeit, mit
Laubarbeit?
Ja.
Was machst du also mit dem
ganz
Laub?
Viel. Du kannst sozusagen mit dem Schneiden von Laub kannst ja so ein bisschen bestimmen, ob die Trauben direkt der Sonne ausgesetzt werden oder eben nicht.
Ah, okay, verstehe.
Ja, und damit ja. kannst du schon relativ viel verändern. Also weil ein, ich sag mal jetzt so eine Merlot-Traube, die die ganze Zeit vom Blattwerk verdeckt ist, die hat natürlich, also die wird natürlich später völlig anders sein als eine,
klar,
die ganze
ja.
Zeit der Sonne ausgesetzt ja. ist und eben total viel letztlich Zucker anreichert. Ne?
Mhm.
Ja, das ist eines der wesentlichen Stellräder, würde ich sagen, im Weinberg, ja, wie du dein Laubmanagement machst. Du kannst ja an sich kannst du dich schon entscheiden, wie du deine Rebstöcke erziehst. Es gibt ganz unterschiedliche Erziehungssysteme, also wie du
Montessori und so.
Genau.
Waldorf.
Steiner. Waldorf, genau. Also wenn du jetzt sozusagen Merlot nach Montessori erziehst, ja, dann sind die relativ, sind das relativ eigenständige Rebstöcke. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Romagna, da war eine Winzerin, die hat ihre Sangiovese im Albarello erzogen. Das heißt letztlich Einzelstockerziehung, wie so kleine Buschreben.
Ja.
Jeder Rebstock einzeln, relativ niedrig, buschig. Das heißt dann aber, also das hat zum einen den so ein bisschen den Vorteil, dass die mehr Sonne, also sozusagen die Sonne von allen Seiten so ein bisschen besser abkriegen.
Mhm.
Hat aber den Nachteil, dass du letztlich jeden Rebstock sozusagen auf den Knien mehr oder weniger irgendwie bearbeiten musst und auch ernten musst. Das ist also viel, viel mehr Arbeit. Bringt aber in der Ecke da irgendwie die besten Erträge.
Mhm.
Ja. Und dann hast du, normalerweise hast du heutzutage eine Erziehung der Rebstöcke an, also in Reihen, an Drähten.
Mhm.
Und auch da kannst du dir eben überlegen, da gibt's halt unterschiedlichste Möglichkeiten, jetzt sozusagen die Zweige zu biegen und an diesen Drähten zu befestigen und sozusagen deinen Rebstock zu erziehen.
Mhm. Ne?
Und das hat einfach verschiedene Effekte. Und da drumherum sozusagen nochmal diese Laubarbeit, die wiederum Effekte dann hat, dann hast du eine Möglichkeit, zum Beispiel relativ früh im Jahr eine Grünlese zu machen. Das heißt, wenn die Trauben noch sehr grün und klein sind, kannst du schon rausschneiden, um zu sagen, okay, das ich will hier weniger Ertrag haben, ja, aber das, was sozusagen an Energie vom von den Wurzeln in die Trauben schießt, das soll halt in die wenigen Trauben schießen, ja, nicht in viele Trauben schießen, ne? Ja. Und so weiter und so fort. Ne? Also da ist schon viel möglich. Ne? Und aber gerade eben über die Laubarbeit kannst du gucken, dass du einfach mehr Säure in den Trauben bewahrst und guckst, dass sie eben nicht verbrennen und so weiter. Hm.
Der Chat ist mittlerweile bei Schnapspralinen angelangt.
Ah, okay, das war der Nachtisch, ne? Genau. Oder haben die jetzt irgendwie den Merlot doch in der Mikrowelle erhitzt?
Ich habe keine Ahnung, was sie da machen, aber sie sind bei Schnapspralinen und Amarena-Kirschen und Weinbrandbohnen. Okay. Ah, okay. Das ist doch dann eigentlich ein ganz guter Grund, hier auch mal langsam zum Ende zu kommen, oder?
Ja, ich kann auch was ankündigen, weil ja, wir haben ja schon einen Termin. Wir haben ja schon einen Termin für Februar.
Ja, aber der wackelt gerade.
Okay.
Denn die Bayern Tourismus Marketing führt die den Hock die Her Podcast weiter.
Okay.
Und es kann sein, bitte? Dankeschön. Und es kann sein, dass ich in der Woche für die Bayern unterwegs bin. Das heißt, wir sollten jetzt noch nicht ankündigen, dass die nächste Sendung am 28. Februar ist.
Okay.
Weil ich nicht sicher bin, ob die da sein kann oder nicht. Das heißt, da könnte sich noch was schieben.
Was aber steht, ist der Winzer.
Ja.
Oder das Weingut, von dem wir drei Weine vorstellen. Das wird das Weingut Knewitz sein.
Knewitz.
Knewitz aus Rheinhessen.
Schöner Berliner Name. Knewitz, mein Name.
Knewitz aus Rheinhessen.
Ja. Knewitz, Rheinhessen. Kommen Sie rin. Entschuldigung.
Zwei Rieslinge und einen Chardonnay haben.
Ja. Zwei Rieslinge und einen Chardonnay, das ist auch mal geil.
Genau, einmal Gutswein, einmal Ortswein und einmal Chardonnay aus dem Holzfass. Genau.
Ja, ja. Dann bin ich gespannt. Danke für dieses Paket. War wirklich eine grandiose Auswahl. Also auch, wie sagt ihr Schreiber, Preis-Genuss-Verhältnis, ne? Mhm, also Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich erstaunlich jetzt mal. Aber wirklich, also was haben wir bezahlt für das Paket? 40 Euro inklusive Versand, ne?
Ich meine, ja, ich glaube irgendwie Euro so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal mehr auswendig.
Ist es wert? Also ja, was auch immer es kostet, absolut. Das ist es wert. Also absolut.
Ja. Also wie gesagt, man kann nur noch mal betonen, alles, was da passiert, ist Handarbeit. Ne?
Ja.
Wirklich alles. Also einfach alles. Und
was sollte es denn sonst sein? Also Industriearbeit auf einem deutschen Weingut?
Ja klar.
Gibt's schon? Ja.
Ja klar. Ja. Also jede Menge. Also zum einen also chemische Industrie im Weinberg. Es gibt ganz, ganz viele Weingüter, die heute immer noch Glyphosat einsetzen und wirklich alles abtöten, was irgendwie geht. Ja.
Was nicht Wein ist.
Ja. Was nicht Wein ist. Und der Effekt ist ja, das weiß man heutzutage auch, dass die ja nicht nur oben abtöten, sondern eben auch in der Oberbodenschicht.
Also das heißt, das Terroir im Grunde
10-20 Zentimeter runtergeht und da passiert ja einfach viel. Da ist jede Menge, da sind einfach so viele Mikroorganismen, die sozusagen
die am Ende den Geschmack in den Wein machen.
Ja, die irgendwie die Korrespondenz sozusagen pflegen zwischen Erde und Wurzeln. Ja, ja. Also die diese ganzen Mykorrhiza, also die ganzen Pilzarten, die diese Vermittlerrolle sozusagen so ein bisschen übernehmen und vielleicht eben auch dafür sorgen, dass sowas wie Mineralität irgendwie in die Wurzeln überhaupt gelangen kann. Ja, das geht alles kaputt.
Ja.
Und und dann gibt's natürlich viel Technik auch im Weinberg, also Vollernter und so weiter und so fort. Das muss man jetzt nicht verteufeln, aber das gibt's auch und dann ist halt also eine industrielle, also man kann Wein ja im Keller industriell herstellen, wenn man will.
Okay, aber was meinst du dann mit handgemacht?
Handgemacht ist einmal die viele Arbeit im Weinberg, die wenn ich biologisch Weinbergsarbeit betreibe, dann und ich versuche meine Pflanzen zu schützen gegen so den ganzen Unbill, der von außen eindringen kann, dann tue ich das auf der einen Seite, indem ich die Pflanzen an sich schon mal stärke und versuche eben den Boden so gesund zu kriegen, dass die Pflanzen an sich so gesund wie möglich sind. Wenn die dann zum Beispiel, was ich sagte, dieses lockerbärige und vor allen Dingen das dickschalige ausprägen, dann hat das ja nicht nur den Effekt, dass nachher der Wein vielleicht besser ist, sondern vor allen Dingen, dass eine gesunde, dicke Traubenhaut viel, viel weniger anfällig ist für Krankheiten.
Ja.
Aber trotzdem habe ich im Zweifelsfall, gerade wenn es feuchter ist, Pilzdruck und so weiter. Und wenn ich dann biologisch arbeite, dann bearbeite ich eigentlich nur die Oberflächen, ja, während die Chemie eben in die Pflanze eindringt. Mhm. Das heißt, ich muss mit der biologischen Pflanzenarbeit viel häufiger in den Weinberg, viel mehr arbeiten. Ne? Also handwerklich arbeiten. Mhm. Und im Keller ist Handwerk, würde ich sagen, einfach die das genauere Hingucken auf die Prozesse, die während der Gärung vor allen Dingen passieren, die ich sehr genau beobachten muss, während ich, wenn ich mit Enzymen, mit Reinzuchthäfen und so weiter arbeite, also wenn ich mit mehr Technik arbeite, kann ich halt viel mehr...
besser zurücklehnen, während der Wein vor sich hin gearbeitet wird.
Ja, in gewissem Maße schon. Oder ich kann halt irgendwas reinwerfen. Ich kann mehr schwefeln und so weiter, um Moste, die möglicherweise problematisch werden, weil sie von irgendeiner Hefe infiziert sind, die da nicht rein soll, Moste halt wieder klar kriege und neutral kriege, indem ich irgendwas reinwerfe. Und das kann ich, wenn ich so arbeite wie der Vincent Eimann, kann ich das halt nicht machen. Da muss ich halt viel mehr, also ich muss viel näher dran sein eigentlich an dem Prozess.
Der Merlot wird übrigens gerade weicher.
Ja, ne?
Ja, der wird gerade weicher und pfeffriger, auch sehr schön. Ja. So, während du erzähltest, habe ich da nochmal so ein bisschen dran rumgenuckelt.
Stimmt, pfeffriger. Sehr schön.
Und
hier auch nochmal, ne? Also einfach um das zu sagen, also ich bin ja auch kein Preisreiter, aber ich meine, der hat 18 Monate im Holzfass gelegen. Das ist ein handwerklich produzierter Wein von hoher Qualität und der Wein kostet 14,90 Euro die Flasche.
Ne? Ja. Kannst du nicht meckern, ja.
Kannst du nicht meckern.
Nee, dann wollen wir auch nicht meckern.
Nö, tun wir auch nicht.
Nee. Genau. Jetzt zwitschern wir uns so ein
und
gehen ins Bett, wie es sich gehört. Das waren die Flaschen für Januar 2018. Die nächste Sendung ist möglicherweise, was haben wir gesagt?
28. Februar.
28. Die nächste Sendung ist möglicherweise am 28. Februar 2018. Es ist aber noch lange nicht sicher, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob ich tatsächlich an dem Abend Zeit habe, eine Live-Sendung zu machen. Falls nicht, ihr werdet es merken. Die Ankündigung gibt's garantiert auf originalverkorkt.de und häufiger auch auf vrint.de. Das ist die Seite, über die dieser Podcast ausgeliefert wird. Christoph, vielen Dank.
Ja, danke dir, Holger. Bis
und dann. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Oh ja.
Wer redet, ist nicht tot.